On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Finals begeistern das deutsche Sportlerherz. Bei der Schwimm-WM in Singapur reißen die Erfolge bis zum Ende nicht ab und die zweite Bundesliga ist endlich gestartet. Das alles und noch viel mehr in Folge 289 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und ja, diesmal begrüße ich zunächst erstmal keinen David Bücker, denn ich, Benny, bin heute zunächst einmal alleine zu Gast, aber haben mir später dann für den Fußballteil gute Verstärkung von David Müller mal wieder geholt, mit dem ich natürlich auch auf die Geschehnisse des ersten Spieltags der zweiten Bundesliga, auf einige Transfers und noch ein paar weitere Sachen schauen werde. Zudem werden wir auf jeden Fall auch noch eine Audionachricht von Lennart dabei haben, der FFH-Kollege von David. Und genau, ansonsten gucken wir vielleicht nochmal ganz kurz aufs Programm, was heute ansteht. Wir haben natürlich wieder einige Kurznews für euch. Zum Start direkt gleich einen Hinweis zum Tippspiel für die bald startende Bundesliga-Saison. Aber wie gesagt, die Schwimm-WM fand statt, die Tour de Femme fand statt und hat ja auch schon ihr Ende gefunden. Übrigens, Lipowitz hat schon sein erstes Rennen nach der Tour, bei den Nachtour-Kriterien gefahren und das auch wenig überraschend erfolgreich bestritten. Wir gucken in den Tennis, wo es gerade tatsächlich in Kanada hoch hergeht. Im Motorsport machte die Formel 1 halt in Ungarn. Im Darts gab es die nächsten Players Championships nach dem World Matchplay und die Next Gen hat tatsächlich ein kleines Comeback gefeiert und am Ende, wie gesagt, der Fußball mit einem Top-Transfer von Bayern, mit Xhaka, der die Leverkusener verlässt und eben auch unter anderem mit dem Zweitligastart. Wir legen aber erstmal los, wie gesagt, mit dem Hinweis, es gibt wieder ein Kicktipp-Spiel für die Leute, die schon in der vergangenen Saison dabei waren beim On-the-Pitch-Bundesliga-Tippspiel über Kicktipp. Die müssen gar nichts machen, die sind tatsächlich noch alle im selben Tippspiel da. Es wird einfach refreshed und dann können wir erneut die Saison starten. Und für alle, die noch gerne mitmachen würden, das findet ihr unter kicktipp.de/onthepitch-BULI und dann kommt ihr auf jeden Fall zum Kicktippspiel. Zunächst einmal vielleicht zu etwas Traurigem, denn Laura Dahlmeier ist tot. In den Bergen von Pakistan wurde sie nun gefunden. Sie wurde da Opfer eines Steinschlags beim Bergklettern, Bergerklimmen und beim Bergungsversuch dann endgültig für tot erklärt. Die 31-jährige Biathlon-Weltmeisterin, Biathlon-Olympiasiegerin, ein echter Star und vor allem dieses breite Grinsen werden wir, glaube ich, alle vermissen in der Sportwelt. Das ganz Gruselige ist dazu noch, dass sie ihren Freund bereits vor ein paar Jahren beim Bergsteigen verloren hat. Es ist ihr absoluter Traum gewesen. Es ist genau das, was sie eben machen wollte. Und jetzt stirbt sie leider ebenso beim Bergsteigen. Ruhe und Frieden, mehr kann man da, glaube ich, nicht sagen. 31 Jahre, es ist kein Alter. Und ich glaube, viel mehr gibt es da auch zu Laura Dahlmeier gar nicht zu sagen. Vielleicht schauen wir in der nächsten Woche nochmal, David und ich, etwas breiter auf die Causa Laura Dahlmeier, um da vielleicht auch nochmal auf ihre Karriere und auf das Leben zu schauen. Ansonsten gibt es, wie immer, nicht leicht hier weiterzumachen, aber eine neue Meldung, eine neue Doku nämlich in der ARD-Mediathek. Timo Boll, der letzte Aufschlag zur grandiosen Tischtenniskarriere von Timo Boll, einer der wenigen deutschen Tischtennisspieler aus den vergangenen Jahren, die auch mit den besten Chinesen mithalten konnte und sogar sie regelmäßig schlagen konnte. Ein absolutes Nonplusultra, bis ins hohe Alter auf allerhöchstem Niveau gespielt und jetzt ist eben endgültig Schluss, wie wir auch schon berichtet hatten und wie das Ganze vonstatten ging und vielleicht er auch das Karriereende wahrgenommen hat und was in seiner Karriere so alles vonstatten ging, das könnt ihr eben bei Der letzte Aufschlag in der ARD-Mediathek genauer sehen. Ansonsten gibt es noch eine Kurzmeldung aus dem Wintersport. Es gibt jetzt keinen eigenen Blog in dieser Folge, so viel Ehrlichkeit muss sein, aber im Skeleton und Bob wird tatsächlich der Kalender der Weltcup-Saison im kommenden Winter von 8 auf 7 Weltcups verkürzt. Es wird also keinen Ersatz für die Weltcups in Königssee geben. Somit findet übrigens schon das Weltcup-Finale Mitte Januar statt in Altenberg. Das ist wirklich brutal. Das ist wirklich extrem früh. Vielleicht Hintergrund dazu nochmal, das Comeback von Königssee wurde ja im Weltcup-Kalender verschoben, 2021. Bei heftigen Unwettern wurde ja die Bahn fast vollends zerstört und ja, der TÜV sah eben im unteren Teil der Bahn immer noch Mängel, weshalb es eben jetzt leider nicht zur Rückkehr in den Weltcup-Kalender im kommenden Winter kommt. Sehr schade, aber auf den Wintersport, so viel kann man glaube ich schon sagen, freuen wir uns natürlich trotzdem sehr. Bald geht es auch wieder mit den Sommer-Grand Prix im Skispringen zum Beispiel los. Dann noch ein Weltrekord, denn Gabriel Bourdier, ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt, 10.000 Meter gehen, hat tatsächlich bei den französischen Meisterschaften einen neuen Weltrekord geknackt. 37,23 Minuten am Ende oder aufgerundet 37,24 Minuten, unfassbar. Und das sollte natürlich auch hier Zeit finden. Vielleicht erstmal bleiben wir dann auch direkt in der Leichtathletik oder gehen tiefer in unter anderem die Leichtathletik, nämlich bei den Finals. Es fanden wieder die Finals, die komprimierten deutschen Meisterschaften in einem Haufen von Sportarten statt, und zwar in Dresden. Und ja, die Bilder aus Dresden sahen wirklich toll aus. Es gab, glaube ich, viele Ereignisse, woran man schon mal so ein bisschen ablesen konnte, wie die besten deutschen Sportler vor den ganz großen Highlights so als Generalprobe stehen. Vieles Positives, vieles Negatives. Aber ja, die ganz großen Überraschungen blieben, glaube ich, bei den meisten Siegen aus. So viel muss man sagen. Was ich noch sagen kann, was mich wirklich beeindruckt hat, auch weil es ein Karriereende ist, was wir vermelden müssen. Ja, Tim Nowak hat ja zum Karriereende nochmal beim Zehnkampf tatsächlich den deutschen Meisterschaftstitel in Dresden gewinnen können. Ja, und damit kann man sich durchaus mal verabschieden, der 29-Jährige. Am Ende kann er sich nochmal deutscher Meister nennen. Und nun können sogar beide noch auf die WM im September in Tokio hoffen. Mal sehen, wie da tatsächlich Tim Nowak nochmal erzielen kann. Und genau, alles andere zur deutschen Meisterschaft, das kriegen wir jetzt übrigens von unserem lieben FFH-Kollegen Lennart präsentiert, komprimiert nochmal auf 2-3 Minuten, was bei den Finals so alles passiert ist.
Erstmals seit 35 Jahren durfte Dresden wieder nationale Meisterschaften in der Leichtathletik ausrichten. Das Heinz-Steier-Stadion wurde dafür extra renoviert und man kann sagen, das hat sich mehr als gelohnt, denn über 30.000 Zuschauer haben an den 4 Wettkampftagen für eine wirklich fantastische Atmosphäre in Dresden gesorgt. In den Wettkämpfen dabei waren natürlich auch einige deutsche Medaillenhoffnungen für die WM in Tokio. Malaika Mihambo, Yemisi Ogunleye oder auch Speerwerfer Julian Weber haben sich in Dresden keine Blöße gegeben und holen souverän den deutschen Meistertitel. Allerdings muss man sagen, so die richtige Kampfansage in Richtung WM war noch nicht dabei. Mihambo ist mit 6,82 Meter im Weitsprung zum Beispiel noch deutlich unter der 7-Meter-Marke geblieben. Also da muss noch was kommen, wenn es auch in Tokio wieder um den Titel gehen soll. Richtig spannend wurde es dann auf der Laufbahn in Dresden, zum Beispiel über die 3000 Meter Hindernis der Männer. Da hat sich Lokalmatador Karl Bebendorf ein enges Duell geliefert mit dem deutschen Rekordhalter Freddy Ruppert. Am Ende setzt sich Bebendorf in seiner Heimatstadt durch und sorgt im Ziel für einen emotionalen Moment. Denn den Sieg, den widmet er seiner krebskranken Mutter, die ihn dieses Jahr leider nicht mehr im Stadion unterstützen konnte. Über die 400 Meter Hürden bei den Frauen machen dann zwei Hessinnen den Sieg unter sich aus. Aileen Demes schlägt Elena Keleti ebenfalls ganz knapp und läuft in 54,34 Sekunden sogar noch zu einem neuen Meisterschaftsrekord in Dresden. Und wo wir gerade beim Thema WM waren, da hat sich über die 400 Meter Hürden der Männer ein echter deutscher Shootingstar in Stellung gebracht. 2 Wochen nach seinem sensationellen EM-Titel in der U23 gewinnt Ove Fischer-Breiholz vom Königsteiner LV auch in Dresden den Titel. 48,41 Sekunden seine Zeit, also den Namen sollte man sich für die WM auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Auf den Sprintstrecken, da hat der Gegenwind leider diesmal nicht für die ganz schnellen Zeiten gesorgt, also kein neuer deutscher Rekord wie noch letztes Jahr in Braunschweig. Trotzdem bleibt alles beim Alten über 100 Meter. Gina Lückenkämper und Owen Anser verteidigen ihre Titel. Auf den 200 Metern gewinnt Deutschlands Schnellste in diesem Jahr Sophia Jung, während bei den Männern Lukas Ansar-Pepra seinen ersten Einzeltitel feiern kann. Und dann bleibt noch der Blick auf die Mehrkämpfe, denn anders als die letzten Jahre wurden auch der 10- und der 7-Kampf in Dresden wieder im Rahmen der großen Meisterschaften ausgetragen. Bei den Männern gab es da das nächste emotionale Highlight. Tim Nowak gewinnt den Zehnkampf und krönt sich im letzten Wettkampf seiner Karriere zum deutschen Meister. Bei den Frauen setzt sich Sandrina Sprengel ganz souverän durch. Die deutschen WM-Hoffnungen im Zehnkampf haben dagegen in Dresden nur einzelne Disziplinen absolviert, aber auf Leo Neugebauer und Niklas Kaul dürfen wir uns dann natürlich Mitte September in Tokio wieder freuen.
Ja, vielen Dank, Lennart, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise der Finals. Immer noch für mich eine tolle Geschichte, dass man das zu so einem großen Event vollzieht und damit auch jede einzelne dieser Sportarten größer macht und die Aufmerksamkeit gibt, die es verdient. Weil einzeln gehen diese Events teilweise wirklich leider im medialen Dauerfeuer unter. Vielleicht noch erwähnt, nämlich nach Herzinfarkt feierte übrigens ein Triathlet Bronze bei den deutschen Meisterschaften. Vor einem Jahr und 3 Monaten erlitt nämlich Lasse Nygaard-Priester einen Herzinfarkt. Es war nie klar, ob er dann tatsächlich nochmal in den Spitzensport zurückkehren kann und jetzt in Dresden plötzlich auf dem Podium bei den deutschen Meisterschaften. Was für eine Cinderella-Story. Anders kann man das, glaube ich, wirklich nicht sagen. So, und wir gehen jetzt nochmal zur Schwimm-WM. Das war ja auch in der vergangenen Woche schon Thema. Und ja, auch sehr erfolgreich tatsächlich aus deutscher Sicht. Wir hatten natürlich über viele Erfolge von Welbrock und Co. Gesprochen und einiges müssen wir auch ansprechen wieder. Wir fangen an übrigens mit dem Turmspringen, was ja auch Teil der Schwimm-WM jedes Jahr ist. Und da gab es tatsächlich ja einen großen Erfolg aus deutscher Sicht, nämlich am Ende war die 23-jährige Pauline Pfeiff jetzt tatsächlich so gut, dass sie sogar aufs Podium es zu Silber gereicht hat. Das erste Edelmetall für sie bei einer Weltmeisterschaft. Generell ist das übrigens Teil einer langen Durststrecke und hat jetzt eine Durststrecke beendet. Zuvor war Pfeiff nämlich in Singapur im Turm-Synchronwettbewerb gemeinsam mit Carolina Cordes im Vorkampf ausgeschieden, hatte auch mit dem Mixteam das Podest verpasst. Und andererseits, auch in Doha ging das Team tatsächlich komplett leer aus im Turmspringen alles andere als nicht überraschend, was jetzt hier präsentiert wurde. Also herzlichen Glückwunsch da an Pauline Pfeiff, die da auf jeden Fall das Turmspringen ein wenig im Rucksack hat in ihrem eigenen. Ansonsten können wir uns über das 7. Gold aus französischer Sicht für Léon Marchand freuen. Unfassbar, eben dann auch zum Abschluss der Schwimm-WM über die 400 Meter Lagen sichert er sich dann den Titel mit 3,5 Sekunden Vorsprung auf seinen Verfolger. Unfassbar, dieser Mann ist nicht von dieser Welt. Anders kann man das, glaube ich, wirklich nicht sagen. Sonst freuen wir uns natürlich auch mit Sven Schwarz, der sich da wirklich so Stück für Stück aus dem Schatten vielleicht auch von unter anderem einem Florian Welbrock oder Lukas Mertens auch als Olympiasieger kämpft. Denn der 23-Jährige feiert jetzt tatsächlich auf den 1500 Metern Freistil. Am Ende Silber konnte auch Florian Welbrock, der ja sehr erfolgreich im Außenbereich war, hinter sich lassen, der am Ende Fünfter wurde. Welbrock ja übrigens im Vorlauf Erster gewesen, also sehr, sehr erfolgreich. Aber Schwarz am Ende derjenige, der aus deutscher Sicht hier das Edelmetall mitnimmt. Wir haben ja auch schon in der vergangenen Woche über die 12-jährige Yu Zidi gesprochen, die Chinesin, die knapp an einer Einzelmedaille bei der Schwimm-WM vorbeigeschrammt ist. Jetzt im Team hatte sie tatsächlich in der Staffel eine Medaille, wenn auch nicht im Wasser, mitnehmen können. Aber natürlich erregt das jetzt riesen Aufmerksamkeit und schlägt wortwörtlich hohe Wellen, wie man, glaube ich, durchaus sagen kann. Denn 12 Jahre der Druck eines Milliardenstaates, eines Milliardenlandes, der da jetzt sich auf ihr ergießt und natürlich in ihr auch die nächste Riesenhoffnung sieht, das ist wirklich der Leistungsgedanke schön und gut, aber für eine 12-Jährige sicherlich ganz und gar nicht einfach und hat sicherlich Wirkung. Und andere Verbände haben für solche Sachen auch schon reagiert. Eigentlich hätte sie ja gar nicht antreten dürfen mit 12 Jahren. Dank einer Sonderregelung durfte sie. Aber da sind wir natürlich auch tatsächlich gegenüber eurer Meinung sehr gespannt. Was denkt ihr denn? Ist das jetzt korrekt? Sollte sie, weil sie gut genug ist, dort auch mitmachen können? Oder sollte man ihr die Zeit geben, sich tatsächlich auch generell noch zu reifen und später dann mit vollem Karacho in die Erwachsenenwettbewerbe zu starten? Wir gehen weiter in den Radsport, denn da fand ja die Tour de Femmes statt. Das heißt, direkt nach der Tour de France kommt ja immer traditionell die Tour de France Femmes. Und Pauline Ferrand-Prévot am Ende durch eine sensationelle Leistung auf der Königsetappe ist jetzt das gelbe Trikot nicht mehr zu nehmen. Und damit sichert sich eben die Französin jetzt auch den letzten Tagessieg. Ja, und sie feiert jetzt tatsächlich, die 33-Jährige, den Titel, selbst Französin und dann auch noch Tour de France erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch dahin auf jeden Fall. Und natürlich müssen wir auch noch mal ganz kurz auf Florian Lipowitz gucken, denn der Leichinger trat jetzt tatsächlich beim ersten Start nach der Traumtour von ihm an. Ja, für ihn ganz entspannt, die Bahnhofstraße im oberbayerischen Bruckmühl entlang im Landkreis Rosenheim. Ja, er konnte sich da von mehreren tausend Zuschauern feiern lassen, hat auch selbst gesagt, dass er beeindruckt war, was da für eine Dynamik war und wie viele ihm zugejubelt haben. Und wenig überraschend hat er am Ende die 100-600-Meter-Runden erfolgreich bestritten und sogar vor dem deutschen Meister Georg Zimmermann brilliert. Und das Turnier, was ja liebevoll oder mehr oder weniger liebevoll die Nachtourkriterien genannt wird, gewinnen können. Wie jetzt der SWR so schön schreibt, im Volksmund sagt man dazu auch Kirmesrennen. Der Sport ist da nicht die absolute Hauptsache, aber für Lipowitz natürlich auch ein tolles Event, um sich mal tatsächlich von der Euphorie in Deutschland, was den Radsport angeht, zu überzeugen. Auf jeden Fall eine tolle Geschichte hier. So, wir melden uns dann gleich wieder mit dem Tennis, mit dem Motorsport in der Formel 1 und dem Darts und dann hören wir uns dann im Fußball danach im letzten Teil. Und zwar, wie gesagt, mit David Müller. Wir schauen auf den Zweitligastart insbesondere. Und da sind wir wieder zurück nach unserer kurzen Unterbrechung und ich melde mich wieder mit dem Tennis, nachdem wir gleich noch zur Formel 1 und dem Darts kurz kommen. Und im Tennis geht es tatsächlich jetzt gerade im Rogers Cup hoch her, denn das nächste Masters mit dem Rogers Cup steht ja aktuell an, schon seit der vergangenen Woche. Und in Toronto, im kanadischen Toronto, steht tatsächlich Alexander Zverev im Viertelfinale. Ist mittlerweile der Erstgesetzte, der noch dabei ist. Und der Zweitgesetzte Taylor Fritz ist auch noch dabei. Aber wenn, dann treffen die beiden erst im Finale aufeinander. Und überhaupt konnte tatsächlich Alexander Zverev nur in dieses Viertelfinale einziehen, weil der Argentinier Cirundolo tatsächlich im zweiten Satz aufgeben musste. Der erste ging auch an Alexander Zverev, aber das machte es natürlich etwas leichter und Zverev konnte sich dann sehr schnell jetzt auf die Partie gegen Popyrin aus Australien tatsächlich jetzt vorbereiten. Aber der hat keinen geringeren als Medvedev und Rühne, beide geschlagen im Turnierverlauf bisher. Das heißt, diese Viertelfinalpartie, die erwartet auf jeden Fall, also es wird ein richtiger Kracher heute Nacht, sollte das stattfinden. Genau, ansonsten Michael Mickelson aus den USA trifft auf Khachanov, Demiñor trifft auf Shelton und Rublev trifft auf Fritz. Das sind die restlichen Partien bei den Herren. Und bei den Damen steht ja dasselbe Turnier aktuell an. Auch da ist man mittlerweile im Viertelfinale angekommen. Osaka gegen Svitolina, Kies, Thorsen, Mboko gegen Busas, Manero und Kostyuk gegen Rybakina sind da die vier Partien. Und aus deutscher Sicht war es da tatsächlich Eva Lüst, die bis in die dritte Runde einziehen konnte und da gegen Iga Swiatek tatsächlich keine Chance hatte. 2-6, 2-6 heißt es da am Ende, genau. Dann gehen wir in den Motorsport. Wie gesagt, der nächste große Preis von Ungarn stand an in Budapest am Hungaroring, konnte ja tatsächlich am Ende wieder nur ein Team jubeln, nämlich McLaren. Lando Norris ist aber diesmal der Sieger und nicht Oscar Piastri, aber es ist der vierte Doppelsieg von McLaren in Folge. Norris und Piastri, switchen sich gerade die Titel in der Formel 1 nur so hin und her und ja, das zeigt einfach, was das gerade für eine Dominanz ist. Und das obwohl Charles Leclerc, der Ferrari-Pilot, noch im Qualifying sich den ersten Platz, die Pole Position, sichern konnte. Bis vor dem zweiten Boxenstopp war Leclerc tatsächlich im Kampf um den Sieg auch noch voll mit von der Partie. Und nach diesem zweiten Boxenstopp wirkte es so, als würde sein Auto Stück für Stück an Performance verlieren. Leclerc hat sich da auch schrecklich drüber aufgeregt und am Ende konnte nicht mal ein Podium bei rumkommen. Am Ende ist es nur Platz 4 bei ihm. Sehr, sehr ärgerlich für Ferrari. Und generell war es ein Wochenende zum Vergessen für Ferrari, denn Lewis Hamilton ist auf dem nächsten Tiefpunkt angelangt. Nicht nur 12. im Qualifying, am Ende auch nur 12. im Rennen. Das heißt, wieder keine Punkte für das Ranking im Einzel. Das ist natürlich echt ärgerlich. Aber wir schauen natürlich noch mal kurz auf die restlichen Plätze. Denn George Russell, der Mercedes, auf Rang 3, Leclerc auf 4, sagte ich schon. Fernando Alonso im Aston Martin auf einem starken 5. Platz. Gabriel Bartoletto im Sauber auf einem richtig geilen 6. Platz. Anders kann man das nicht sagen. Lance Stroll auf 7. Liam Lawson auf 8 im Racing Bulls. Auch wichtige Punkte für ihn. Max Verstappen am Ende nur auf Rang 9. Also, ja, ich glaube, die Weltmeisterschaft ist gerade so langsam gelaufen oder macht sich eben dann noch zwischen den McLaren aus und Andrea Kimi Antonelli auf Platz 10 im Mercedes. Also Hamilton, Hülkenberg, Sainz, Albon, allesamt, Ocon auch, allesamt nicht in den Punkten. Und das nächste Wochenende in der Formel 1 ist dann tatsächlich, jetzt habe ich es gar nicht auf dem Schirm, in 24 Tagen doch der Niederlanden-GP dann schon. Also jetzt ist erstmal eine kleine Formel 1-Pause. So viel zur Formel 1 und wir gehen nochmal in den Dartsport. Es wird nicht komplett still im Dartsport nach dem World Matchplay, aber natürlich ist jetzt längst nicht mehr so viel, passiert aktuell nicht so viel, aber zwei Players Championships waren unter der Woche. Am Wochenende fand die Next Gen Tour statt, worüber man sich ja für die German Super League oder die European Super League qualifizieren kann. Ja, und bei den Players Championships gab es tatsächlich nicht nur zwei besondere Sieger. Einmal von Sebastian Białecki, der Pole, der seinen ersten Prototitel holt, und Jermaine Wattimena, der Niederländer. Wir hatten auch einen Deutschen im Finale, Lukas Wenig, der sich in sein erstes Finale bei einem Players Championship Turnier oder generell bei einem PDC Turnier spielt. Unfassbare Geschichte, denn damit sichert er sich. Er sichert sich noch keinen sicheren WM-Platz, aber es sieht sehr gut aus mit diesem Finale. Mit dieser Finalteilnahme, was die Weltmeisterschaft, seine erste WM angeht. Und damit ist übrigens auch das generell Deutschland aktuell auf Rekordkurs. Denn es scheint so zu sein, dass, wenn jetzt alles so weitergeht, es denn den nächsten Rekord an einer Teilnehmerzahl bei der Weltmeisterschaft geben wird. Das ist natürlich sehr, sehr erfreulich. Und genau, danach waren übrigens noch zwei Tourcard-Holder-Qualifier am Donnerstag, wo sich Nico Springer für die nächsten zwei Turniere qualifizieren konnte. Sein sensationelles Ranking aktuell. 7-mal konnte er sich in 12 Turnieren für European Tour Turniere über diesen Tourcard Holder Qualifier qualifizieren. Das hat bisher keiner geschafft. Und es zeigt nochmal, Nico Springer ist als Profi angekommen. Und ja, mit der WM müssen wir uns keine Sorgen machen. Nächstes Jahr fürs Matchplay sieht es ehrlicherweise auch schon sehr gut aus, wenn das so weitergeht. Er stellt sich gerade für alles wirklich in Position, was ihn vielleicht mal noch ganz vorne boosten könnte. Dann am Wochenende, wie gesagt, die PDC Next Gen Tour machte Stopp in Sindelfingen. Und da fand Turnier 8 und 9 statt. Turnier 8 übrigens im Modus Doppel-In, Doppel-Out. Und was soll ich sagen? Ein Mann feierte an diesem Wochenende ein kleines Comeback. Robert Marjanovic, Experte unter anderem bei Sport1 und auch Podcaster mittlerweile. Es gibt ja jetzt den Podcast Darts auf die Eins von Robert Marjanovic mit Gabriel Clemens und Marcel Althaus. Sehr hörenswert, auch da eine kleine Empfehlung. Und ja, Robert Marjanovic gab am Wochenende sein Debüt auf der PDC. Nicht auf der PDC-Bühne, aber zumindest am PDC-Board. Und er konnte tatsächlich einmal ins Viertelfinale kommen am Samstag und am Sonntag nochmal in die letzten 32 von über 200 Teilnehmern. Das zeigt nochmal, er hat es noch drauf, es geht noch, auch übrigens in den letzten 32, nur knapp mit 3-4 ausgeschieden, da wäre noch mehr drin gewesen. Jetzt bleibt es abzuwarten, ob sich der Robstar tatsächlich auch nochmal auf der Next Gen blicken lässt oder ob das jetzt nur eine kleine Ausnahme war. Das werden wir sicherlich nochmal bereden. Aber so viel hierzu. Es gibt jetzt in der Woche erstmal die World Series wieder in Australien. Sonst ist jetzt in der Woche Darts etwas mau. Aber wir halten euch dann natürlich künftig auch wieder auf dem Laufenden. Und so viel wäre es vom Darts und auch vom restlichen Sport. Und im letzten Take des Tages spreche ich mit David Müller über die Fußballereignisse der Woche. Unter anderem Zweitligastart, Drittligastart, Thomas Müller zu Vancouver, Granit Xhaka wechselt zu Sunderland und natürlich Luis Diaz wechselt zu Bayern. Das alles und noch viel mehr gleich. Und da sind wir wieder zurück nach unserer kleinen Unterbrechung, melden uns wieder mit dem Fußball und wie angekündigt ist David Müller mit von der Partie. Das war natürlich wieder ein freudscher Versprecher, aber David ist eben David. Aber schön, dass du da bist, David, und wir schauen heute ein bisschen auf den Fußball gemeinsam.
Das machen wir so. Einen schönen guten Abend, Benny, und es ging ja wieder ordentlich zur Sache an diesem Wochenende.
Du, David, ich hab, glaube ich, auch in die Gruppe geschrieben bei uns, spätestens nach dem Samstag, was die zweite Liga angeht, diese Liga ist untippbar. Die drei Teams, die ich unter die Top 3, glaube ich, getippt habe, haben alle mies auf den Sack bekommen, auf gut Deutsch gesagt, an diesem Wochenende. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal am Freitag an, denn es geht ja aus der Schalker Sicht tatsächlich sogar relativ gut in die Saison los. Es wartete ja ein absoluter Kracher an diesem Freitag zum Start in die zweite Liga. Denn der FC Schalke 04 in der Felddienstarena mit geschlossenem Dach, das heißt Stimmung pur, traf auf Hertha BSC Berlin. Was auf dem Blatt wie ein Erstligaduell klingt, war am Ende zwar spielerisch nicht komplett ein Erstligaduell, aber ich bin gespannt, was du sagst. Hast du das Spiel überhaupt gesehen? Und wie ist dir vielleicht dieses Spiel als Eröffnungsspiel so vorgekommen?
Ich habe es hinterher nur in den Highlights gesehen, also leider nicht live geguckt, weil ich abends noch unterwegs war. Aber das war eine schöne Eröffnung, vor allem auch so ein bisschen mit einem am Ende des Tages überraschenden Ergebnis. Eine Hertha-Mannschaft, die man ja doch eher zu den Aufstiegsfavoriten zählt und dann doch so extreme Probleme noch hat, und ein Schalke, ja, wie ich es lange Zeit nicht mehr gesehen habe, vor allem in der ersten Halbzeit, das ging ja los wie die Feuerwehr, und ich glaube, da werden sich einige die Augen gerieben haben, du wahrscheinlich auch.
Ja, das ist so, also ich habe, glaube ich, auch gesagt, ich habe, glaube ich, so eine gute Halbzeit wie diese erste Halbzeit wirklich bestimmt für 1,5 Jahre oder so nicht gesehen. Das liegt an dieser hohen Intensität sicherlich auch, die einen Muslic spielen lässt. Ne? Also der lässt ja die Leute über den Platz sprinten, das ist unfassbar. Der El Fawzi, den wir im Zentrum aus Aachen geholt haben, der ist ja ein absoluter Dauerläufer. Defensiv wie offensiv war der Mann überall. Und ja, also die Arbeitsmoral gegen den Ball war unfassbar, und dadurch hat man natürlich auch Fehler von der Hertha erzwungen. Ne? Und lustigerweise war die Hertha in der ersten Halbzeit wie blank, und man möchte denken, ich meine, Muslic hat am Ende genau das an Fußball gespielt, wofür er bei seinen vorherigen Stationen bekannt war. Das heißt, hohe Intensität, schnelle Gegenstöße, und das ging in der ersten Halbzeit eben wunderbar auf, erst durch das Tor von Zilla natürlich und dann eben das 2:0 durch Katic bei einer Ecke. Und ja, am Ende wurde es ja dann doch nochmal hektisch. Katic nämlich, der Mann, der, glaube ich, dieses Wochenende generell den verrücktesten Tag hatte. Ja, denn erst zum 2:0 eingeköpft in der ersten Halbzeit, 23. Minute, durch Meckern in der 85. glaube ich, gelb bekommen. Nur um dann in der 8. Minute der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz geschickt zu werden, weil er ja nach einem Zusammenprall kurz danach in einen Zweikampf geht und ja mal sowas von die Hand Gottes nachspielt. Oder hast du die Szene gesehen?
Ja, also Hand Gottes trifft es ganz gut, ehrlicherweise.
Ja, aber jedenfalls in dem Spiel ist alles passiert, was bei Katic jedenfalls beim Neuzugang. Der wird uns jetzt nächste Woche gegen Lautern fehlen, aber ich glaube, guter Start für Schalke. Und bei Hertha, oh, ich bin gespannt. Ich persönlich habe Hertha sogar als einer der Aufsteiger oder zumindest der Top-3-Teams getippt, weil ich wirklich von der Verlängerung von Rehse bis hin über Leitl, da waren einfach viele Personalien dabei, und auch auf der Trainerposition hat man, glaube ich, jemanden, der es könnte. Aber da muss noch einiges passieren. Wir gehen in den Samstag. David, es wurde nicht weniger torreich, eher mehr.
Oh ja.
Wenn man sich insbesondere die Performance der Absteiger anschaut, Holstein Kiel und VfL Bochum, muss man wirklich sagen, das ist Ernüchterung pur. Kiel verliert in Paderborn 1:2 und Bochum verliert 1:4 auswärts in Darmstadt.
Ja. Aber ich sage auch mal so, es hat mich nicht ganz überrascht, weil du hast ja unsere Tabellentipps schon angesprochen, die wir ja jedes Jahr machen. Und ich darf den Leuten draußen verraten, diesmal haben wir auch zum ersten Mal Premiere die Zweitligatabelle getippt. Schaut mal bei Football's Coming Home, beziehungsweise bei Fußballfilm und mehr heiße ich auf Instagram, und bei On the Pitch, der Sportpodcast, voran. Da werde ich nämlich noch in den nächsten Tagen alle unsere Zweitliga-Tipps auch noch veröffentlichen. Und da ist genau das, was du vorhin angesprochen hast, mit die zweite Liga ist untippbar. Und das kann man nach diesem ersten Spieltag schon super sagen. Und da war es bei den Absteigern genauso, dass sich das zum Teil auch unter uns krass unterschieden hat, wo wir die Absteiger hingetippt haben. Zum Beispiel Kiel und Bochum sind bei mir, glaube ich, eher im Tabellenmittelfeld. Insofern verwundert mich jetzt auch das Spiel jetzt am Anfang nicht, weil ich ehrlicherweise auch nicht glaube, dass sie jetzt in den Aufstiegskampf eingreifen werden. Man hat ja grundsätzlich, das sieht man bei jedem Absteiger, vollkommen egal, wer es ist, dass man erstmal die Mühe hat, sich in dieser zweiten Liga zurechtzufinden. Und Kiel und Bochum sind jetzt, sage ich mal, nicht HSV und Köln, wobei beim HSV hat es ewig gedauert. Aber das ist jetzt, das sind jetzt beides nicht so eine Vereine, wo ich jetzt sage, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie den direkten Wiederaufstieg wieder schaffen. Und ich glaube, ich weiß es nicht, ob das auch so ihr primäres Ziel ist oder ob sie nicht sowieso erstmal sagen, wir bauen uns wieder ein solides Fundament und schaffen es dann vielleicht in 2-3 Jahren dann wieder hoch. Also insofern, ja, Start war nicht gut und natürlich für die Bochumer 4-1 zu verlieren, ist schon eine Klatsche, aber auch Respekt an Darmstadt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die so stark loslegen, aber es wundert mich nicht.
Genau, also dass sie das erste Spiel verlieren, das wundert mich auch nicht. Ich habe auch ehrlicherweise Kiel und Bochum nicht unter die Top 3 getippt. Ich glaube auch, dass es für beide nicht hochgeht. Bei Bochum war ich aber dann auch verwundert, dass so Spieler wie Sissoko gehalten werden konnten. Bis jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, man weiß jetzt noch nicht, was da jetzt noch passiert.
Die Frage ist, aber welcher Sissoko, gibt es nicht zwei, die sogar noch sehr ähnlich?
Ich meine den Sechser.
Okay. Die haben doch sogar auch sehr ähnliche Namen. Heißt nicht einer Ibrahim und der andere Ibrahima, oder?
Stimmt, genau. Irgend sowas jedenfalls. vielleicht noch, um die Spiele dann nachmittags voll zu machen. Karlsruhe gewinnt 3-2 gegen Preußen Münster und Elversberg, trotz den vielen Abgängen, Fellhauer, Shahin, Aslani, alle weg, und gewinnt trotzdem mal eben gegen Nürnberg mit 1-0. Auch das hätte ich, glaube ich, so nicht erwartet. Und gerade Nürnberg vom Kader her, ich weiß nicht, den könnte man auch immer was zutrauen, aber es reicht meistens leider nur für den Mittelfeldplatz.
Ich glaube, ich habe die sogar auf Platz 4 getippt. Insofern war das jetzt kein guter Start. Ja, du sagst ja, in der zweiten Liga ist alles möglich. Und ich glaube, Elversberg haben wir alle nicht so gut eingeschätzt. Ich glaube, das könnte so unsere Eat My Words-Mannschaft werden von uns allen.
Das kann gut sein. Und ja, gehen wir direkt zur nächsten Überraschung, weil dieser Samstag war wirklich komplett irre, um das jetzt nochmal auf die Spitze zu treiben. Fortuna Düsseldorf, ein Team, was, glaube ich, nicht weniger auch vor der Saison und wahrscheinlich auch immer noch irgendwie, zumindest zu den Namen gezählt hätten, die aufsteigen könnten. Ja, die verlieren auswärts gegen den Aufsteiger und DFB-Pokalfinalisten Arminia Bielefeld mit 5-1. Spoiler, okay. Halbzeit 1-1, die zweite Halbzeit wurde in Unterzahl bestritten, aber hä? Wie kann das passieren, David?
Ich habe das Spiel auch gesehen und dachte mir, dass diese Stadt überhaupt noch in den Grundmauern steht, wundert mich. Also die kommen ja aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Das, was auch Bucherino ja gerade erleben muss, das ist ja unglaublich. Jetzt einfach Tabellenführer. Und was ich halt auch witzig fand, unser lieber Kollege Lukas Storms, der hat Fortuna Düsseldorf wirklich, muss auch dazu sagen, er ist FC-Fan, aber er hat Fortuna Düsseldorf auf Platz 18 getippt, wo ich erstmal David gefragt habe, ob Luca unter die Satiriker oder so gegangen ist. Zumindest nach dem ersten Spieltag hätte er absolut recht mit diesem Tipp.
Hat er recht.
Ja, zweite Liga ist halt einfach crazy. Das wird nicht passieren, sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Aber ja, was willst du dazu sagen? Es ist eigentlich bei mir so, dass ich eher so, wenn die neue Saison wieder losgeht, dass ich eher so sage, weil auch im Sommer der Fußballkalender ja mittlerweile so voll bepackt ist, dass ich immer sage, oh, ich will mal Sommerpause haben, geht jetzt schon wieder los. Aber nach diesem ersten Spieltag, auch in der zweiten Liga, denke ich mir wieder, holy shit, wie geil. Also kann ruhig so weitergehen.
Absolut. Also es macht auch wirklich Spaß. Und wie gesagt, jetzt gerade wenn dann an so einem Wochenende so viele Tore fallen wie gerade an diesem Samstag, dann ist das ja genau das, was wir sehen wollen. Und ist auch irgendwie ein geiler Einstand vor Start der ersten Liga und macht doch direkt Bock auf die neue Saison. Genau, wir gehen dann vielleicht auch direkt in den Sonntag, weil da wartet dann ja auch so eine Art Topspiel, was auch, also für mich persönlich war Hannover 96 gegen den ersten FC Kaiserslautern auch sowas wie ein kleiner Gradmesser. Beide Teams, glaube ich, also Hannover mit einem riesigen Umbruch, aber viele spannende Spieler dazu bekommen, muss ich einfach sagen. Finde ich richtig spannend und Hannover habe ich jetzt auch wirklich hoch eingeschätzt in dieser Saison, ja, aber Lautern natürlich auch, ne? Und dementsprechend am Ende eine knappe Partie, immerhin, das, dem wurde es gerecht. Und ein relativ spätes Tor durch einen Kili für Hannover. Und das eine Tor reicht dann, um tatsächlich Lautern in Hannover zu schlagen.
Ja, auf jeden Fall. Und ein wichtiger Dreier jetzt gleich zum Start. Hannover ist ja gefühlt eine Mannschaft, wo man seit Jahren eigentlich sagt, die ja, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre sind die jetzt auch schon in der zweiten Liga? Also ich meine, ja, boah, gut, die nennen sich ja
neuer Dino, ne?
Ich sag mal so, die nennen sich ja auch HSV. Die haben auch das Zweitliga-HSV-Gen. Ja. Nehmen sich beide nicht viel. Insofern, und da versucht man ja schon jahrelang da rauszukommen, aber so ganz weit vorne war man eigentlich auch da nie so mit dabei. Ne? Insofern hat man da jetzt auch in diesem Jahr, auch durch die beiden Absteiger, die jetzt runtergekommen sind, auch eine riesige Möglichkeit, es jetzt endlich auch mal wieder zu schaffen. Und wie gesagt, der Kader und Martin Kind gibt ja auch wirklich alles und so. Ne? Man darf ja auch nicht immer vergessen, ja. Hannover, schwieriges Umfeld, wo auch nicht alle Verantwortlichen untereinander so gut miteinander können. Insofern umso mehr ist es 96 mal zu gönnen, es auch mal wieder hochzuschaffen. Und wie gesagt, in diesem Jahr riesige Chance. Wie für alle anderen Mannschaften auch. So.
Ah, okay. So.
Ich wollte was anderes sagen, aber hab die Abbiegung gekriegt. So, weiter geht's.
Ja, genau, direkt zum nächsten Spiel. Da wurde es dann wieder ein bisschen überraschend. Magdeburg gegen Braunschweig. Und David, ich kann es nicht anders sagen. Wie kann es sein, was macht Braunschweig eigentlich mit Ex-Schalkern gerade? Kannst du mir erklären, was da passiert? Also jetzt im Tor steht der Ex-Schalker Ron Torben Hoffmann. Okay, der war vorher schon bei Braunschweig, spielt jetzt aber bei Braunschweig wieder auf Top-Notch-Niveau. Dann wechselt Lino Tempelmann im Winter zu Braunschweig, jetzt im Sommer dann fest, spielt eine sensationelle Rückrunde, ich glaube 6 Tore alleine in der Rückrunde oder 7 und rettet damit ja Braunschweig fast im Alleingang die Klasse. Und jetzt kommt Memo Aydin, der Flügelspieler, rechter Außenverteidiger, der jetzt auch zu Braunschweig gewechselt ist und ablösefrei sogar. Und per Sonntagsschuss zündet er die Braunschweiger mal komplett an und bringt sie trotz Unterzahl, 40 Minuten in Unterzahl, zum Auswärtssieg gegen Magdeburg. Ich kann es mir nicht erklären. Warum funktionieren alle Ex-Schalker bei Braunschweig?
So tief bin ich bei der Eintracht auch nicht drin, dass ich dir das sagen könnte, aber Eintracht Braunschweig auch für mich, und ich glaube, das war bei euch auch allen so in den Tabellentipps relativ klarer Abstiegskandidat. Und ich meine, jetzt auch mit einem neuen Trainer, mit Heiner Backhaus, wo es ja im Vorfeld auch so ein paar Unruhen gab, wie er sich von der Alemannia verabschiedet hat aus der dritten Liga, was ja auch überraschend war, weil mit Aachen hat er ja auch den Klassenerhalt geschafft. Und jetzt zu Braunschweig zu gehen, auch in dieser Lage, wo sie waren, haben es ja gerade so geschafft, den Klassenerhalt klar zu machen. Aber das ist jetzt mal ein richtig guter Start. Auch die Magdeburger letzte Saison, die haben da richtig stark gespielt, auch mit einem guten Trainer, mit Christian Tietz. Und insofern sehr, 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 sehr überraschend. Ich wiederhole mich, wie so vieles an diesem Spieltag.
Ja, es ist komplett irre. Also Bielefeld, Darmstadt und Fürth führen übrigens gerade Fürth ist jetzt, hat die gleiche Tordifferenz wie zig andere Sieger auch, aber Bielefeld Platz 1, Düsseldorf, Bochum Platz 17 und 18. Mehr muss man zu diesem Spieltag nicht sagen. Um den Spieltag noch zu vollenden, Greuther Fürth schlägt dann noch am Sonntag Dynamo Dresden, den Aufsteiger 3-2. Dresden einfach defensiv wirklich zu fahrig, um hier was mitzunehmen. Genau, aber so viel vielleicht erstmal zum ersten Spieltag der zweiten Liga. Wir können uns nächste Woche unter anderem auf das Topspiel Schalke gegen Lautern freuen. Also ich glaube, spannend bleibt es hier allemal. Aber wir sind jetzt noch gar nicht auf die dritte Liga eingegangen, David. Vielleicht lass uns da noch mal einen ganz kurzen Blick zumindest drauf werfen. wenn du so da auf den ersten Spieltag schaust, also klar, Niederlechner Volland haben ihr Debüt oder ihr Comeback in der dritten Liga, muss man ja sagen, gegeben bei 1860. Niederlechner auch direkt mit einem Tor erfolgreich, aber gegen Essen reicht es ja nicht zu mehr als zu einem 1:1. Was ist dir sonst noch so bei diesem Drittligaspieltag aufgefallen?
Naja, zum einen, dass es sehr lange gedauert hat, bis wir überhaupt mal einen Sieger hatten. Also das Freitagsspiel ja schon unentschieden, was ja auch ein krasses Duell war, Rot-Weiß Essen gegen die Münchner Löwen. Und dann kamen ja die ganzen Nachmittagsspiele, also die Spiele, die um, wann werden die angepfiffen? Um 14 Uhr, meine ich. Und die endeten alle unentschieden. Also 5 an der Zahl, Ingolstadt, Regensburg 1:1, Osnabrück, Aachen 0:0, Cottbus, Saarbrücken, ein irres 3:3. Hoffenheim 2 gegen Havelse 0:0 und Mannheim gegen Ferl 2:2. Also, das ist unglaublich. Und dann das späte Nachmittagsspiel, der MSV Duisburg zurück in Liga 3 gewinnt knapp mit 2:1 gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgarts. War dann somit an dem Samstag mit diesem knappen Ergebnis Tabellenführer. Und ich habe euch schon geschrieben, stop the count. Nämlich, das hätte bedeutet, dass der MSV Duisburg in die zweite Liga aufgestiegen wäre, was für mich besonders relevant ist. Ich glaube, an dieser Stelle darf ich es mal verraten, weil ich jetzt bald beruflich sehr viel mit den Zebras zu tun haben werde und ich schon vor der Saison große Angst hatte, dass es möglicherweise ja auch als Aufsteiger auch direkt wieder in die andere Richtung gehen kann. Insofern ist dann die zweite Mannschaft vom VfB Stuttgart genau die Mannschaft, die man auch schlagen muss, um den Klassenerhalt zu sichern. Und insofern waren jetzt die ersten 3 Punkte natürlich wichtig und nach dem Samstag natürlich ein schönes Bild, dass sie dann da gleich auf Platz 1 stehen. Jetzt sind sie Dritter, weil Viktoria Köln dann am Sonntag noch 2:0 gegen Schweinfurt gewonnen hat und Wien-Wiesbaden 3:1 gegen Ulm. Zwischen Aue und Rostock übrigens auch sehr spannendes Derby, da sind aber keine Tore gefallen. Insofern haben wir am Ende des ersten Spieltags nur 3 Mannschaften mit 3 Punkten. Bisschen absurd.
Auch diese dritte Liga wieder eine Klasse für sich. Trotzdem ein spektakuläres Unentschieden gab es ja zwischen den beiden Verfolgern in der vergangenen Saison von ganz oben. Cottbus, Saarbrücken, am Ende fallen da 6 Tore, 3:3. Das war definitiv das Highlight dieses Spieltags. Und Schweinfurt, der Aufsteiger, ja auch nicht mit einem guten Start. Am Ende 0:2 in Köln. Genau, so viel zur dritten Liga. Und David, wir schauen jetzt noch mal kurz in die Transfers. Was passiert denn gerade so? Wir fangen vielleicht direkt an mit, endlich ist er da, einem neuen Offensivspieler für den FC Bayern. Es ist nicht Florian Wirtz, es ist nicht Nico Williams. Es ist ein gewisser Mann vom FC Liverpool. Diaz wechselt jetzt also tatsächlich zu den Bayern. Was sagst du als Bayern-Fan?
Also erstmal hatte ich ein bisschen Sorge, dass du jetzt die gesamte Shortlist, die ja laut vielen Transfer-Gurus ja gar nicht mehr dann so short war, vorliest. Also wir haben ja bald unsere Saisonvorschau und da werde ich auch zum Thema Bayern-Transfers in diesem Sommer allgemein nochmal ein Fazit ziehen. Vielleicht zu Luis Diaz. Ich bin jetzt nicht so energized, ich bin jetzt aber auch nicht enttäuscht. Es ist so ein, es hätte besser sein können, aber es ist auch okay. Aber trotzdem kostet er auch 75 Millionen Euro. Und dafür, was man hätte auch holen können, es ist in Ordnung. Man musste am Ende auch diesen Transfer durchziehen, weil die Bayern in diesem Sommer allgemein viele Fehler in der Hinsicht gemacht haben, dass man sich sehr auf Spieler eingeschossen hat, sehr lange an diesen Zielen festgehalten hat und dann sehr, sehr lange, nicht hingehalten wurde. Man war ja selber schuld, dass man die ganze Zeit gebaggert hat und irgendwann, nach wie viel X Zeit, war es dann vorbei und dann haben sich alle gefragt, was machen wir jetzt? So, holen wir den nächsten. Insofern ist der Diaz-Transfer so ein bisschen positive Schadensbegrenzung, sage ich mal. Aber ja, der Test gegen Lyon hat er schon sehr gut gespielt. Insofern warten wir mal ab. Seien wir nicht zu kritisch mit ihm selbst auch, weil nochmal, er hat gerade im letzten Jahr bei Liverpool gezeigt, was er kann.
Ja.
Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, und das werde ich in der Saisonvorschau, wenn wir, wie gesagt, nochmal die Bayern-Transfers im Detail durchgehen, ist das jetzt nicht so, dass ich jetzt aufspringe, wie bei Harry Kane beispielsweise. Und wo ich sage, okay, es lohnt sich für einen 29-Jährigen, ja, so viel Geld auszugeben.
Ja, das stimmt. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe irgendwie, ohne es böse zu meinen und ohne jetzt genau die Insights zu kennen, aber ich hatte irgendwie direkt die Erinnerung an Sadio Mané und habe mir so gedacht, ich weiß nicht, der Transfer gibt mir so Sadio Mané-Vibes und nicht nur, weil es Liverpool ist. Ich bin aber sehr gespannt und würde mich tatsächlich auch freuen, wenn es funktionieren würde, weil dass er die Klasse dazu hat, bei den Bayern zu zünden, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Aber ja, ich glaube, die Personalie Diaz ist dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht auch die letzte Patrone eines Max Eberl, wenn du so wissen willst. Wenn dieser Mann schief geht, was passiert dann? Man könnte es sich vorstellen.
Es würde das passieren, was ich mir ehrlicherweise wünschen würde, es sei denn, Max Eberl schafft jetzt in diesem Sommer noch ganz herausragende Dinge, aber ich habe eigentlich damit abgeschlossen. Erst recht jetzt nach den 75 Millionen mit Diaz, wenn sie sagen, sie müssen ja alle sparen, dann war es das im Prinzip. So
und jetzt ist natürlich die Frage, wir gehen natürlich jetzt noch mal kurz auf die anderen Transfers ein, die vielleicht gerade in der Debatte sind. Gut, Thomas Müller, angeblich ist es ja mit Vancouver jetzt durch. Finanziell würde das natürlich ein paar Einschnitte bedeuten übrigens, was jetzt überall zu lesen ist. Aber naja, ich glaube, solange jetzt hier immer noch nichts komplett durch ist und offiziell ist, müssen wir dazu jetzt nicht noch ein Wort verlieren. Aber Granit Xhaka wechselt in die Premier League zu Sunderland, wird vom ehemaligen oder vom jetzigen Vizemeister, muss man ja sagen, Bayern 04 Leverkusen, jetzt in die Premier League zu einem, naja, Mittelfeldteam, Fragezeichen, gehen. Wie erklärst du dir das?
Also Mittelfeldteam im günstigsten Fall. Ich meine,
sie sind
Aufsteiger und wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, wie es mit den Aufsteigern gelaufen ist. Die sind alle wieder runtergegangen. Ich glaube, zweimal in Folge. Also insofern, ne? An sich Sunderland ein geiler Verein, war ich auch schon mal im Stadion und wenn ihr auch mal Netflix, es gab ja mal diese Doku Sunderland Till I Die, ich glaube da gibt es 3 Staffeln oder so, ist schon ein paar Jährchen her, aber kann man sich immer noch angucken, also auch ein Verein voller Tradition, insofern finde ich, ist ein geiler Wechsel. Ja, war das jetzt so der Wechsel, wo man sofort sagt, hurra, da muss ich unbedingt hin. Weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, weil auch Xhaka ehrlicherweise in dem Video, wo er sich beim Verein vorstellt, ich glaube, wenn ihr das nicht gesehen habt, googelt mal danach. Und er da so gefragt wird, ja, was er von Sunderland so kennt und so. Weißt du, diese typischen Einstiegsfragen, die man Leuten halt stellt, die neu zum Verein kommt. Und seine Antworten waren so... Ich kann es gar nicht nachmachen, schaut euch das mal an. Also da hast du halt gemerkt, der hat überhaupt keine Ahnung von dem Verein. Weißt du, das waren so alles so 0815-Fragen. Ich glaube, da war so, ja, auf wen freust du dich am meisten oder mit wem spielst du besonders gerne zusammen oder so. Und dann kam so die klassische Antwort, ja, mit allen. So, das hast du halt gemerkt, der hat sich mit dem Verein nicht viel beschäftigt. Insofern aber trotzdem ein spannender Schritt. Für Leute, die Premier League lieben und gerne gucken, ist das auf jeden Fall auch ein Spieler, auf den man dann achtet. Und Xhaka, das ist gut für Sunderland wiederum, ja auch Premier League erfahren. Ne? Lange Zeit bei Arsenal gespielt, also insofern kann er dem Verein gut weiterhelfen. Ja, und Leverkusen, da bin ich sowieso gespannt, was die jetzt in der kommenden Saison so anstellen.
Ja, absolut. Genau, bei Xhaka. Ja, mein Gott, er ist ja auch vom Spielertyp her, passt er ja eigentlich auch wie Arsch auf einmal in die Premier League. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen, ich kann nachvollziehen, warum er sich dort jedenfalls fußballtechnisch wohlfühlt. Aber ja, natürlich hätte er eine Riesenführungsrolle bei Leverkusen weiter inne gehabt. Vielleicht so viel dazu. Ich glaube, David, so viel müssen wir auf die Quali im Europapokal nicht mehr eingehen. Vielleicht kurz, wir sind da in der dritten Runde jetzt angekommen, der Champions-League-Quali. Es geht also langsam so auf die finale Phase zu. Vierte Runde ist dann ja schon die Playoff-Runde, wo es dann zumindest feststeht, dass die Teams europäisch spielen. Nämlich ob Euroleague oder Champions-League ist dann ja egal. Und genau, ansonsten vielleicht sei noch darauf hingewiesen, natürlich wird vor dem Bundesliga-Start wieder eine Saisonvorschau von uns erscheinen. Gemeinsam mit dir, David. Und ich glaube, das wird wieder ganz lustig. Vorher kommen aber ja schon jetzt unter der Woche die Tabellen von uns zur zweiten Liga, richtig?
Oh ja, ich habe das jetzt an diesem Wochenende geschafft. Entschuldigung, dass es jetzt nicht vor dem ersten Spieltag geklappt hat. Aber ja, wir arbeiten ja alle nebenbei auch noch oder ziehen gerade um.
So ist es.
In meinem Fall eher. Und von daher kommen die dann aber jetzt im Laufe der Woche definitiv.
Ganz genau. Da freuen wir uns natürlich auch drauf. Ich bin gespannt auf eure alle Tipps deswegen. Und genau, ihr könnt das natürlich alles bei Social Media nochmal nachverfolgen. Und David, ich danke dir jetzt erstmal für den Moment. Schön, dass du für den Fußballteil wieder Teil von uns warst.
Gerne, gerne. Danke für die Einladung. Und dann hören wir uns ja schon nächste Woche wieder, richtig?
Wenn ich das richtig Ganz genau. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und wir mit euch da draußen hören uns ja dementsprechend auch nächste Woche wieder. Deswegen habt die Ehre und auf in eine weitere tolle Sportwoche. Bis dann.
Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.